Ich bin aufgeregt.
Was solltest du sein?
Herzlich willkommen zum Jakobsweg-Podcast. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Menschen dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg bewusster zu gehen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich bin ein Peregrino auf der Suche nach dem Sinn. Jeder Schritt wird stiller, weil ich langsam bei mir bin. Jedes Stolpern, jeder Schmerz.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Peter. Ich finde es wunderbar, dass der erste Satz heute Morgen von dir war: Ich bin so aufgeregt. Nach über 260 Folgen sitzt du jetzt das erste Mal auf der anderen Seite deines Podcasts. Und ja, die schlechte Nachricht heute Morgen ist, dass du jetzt nicht der Host bist, sondern ich bin es sozusagen, weil du mir die ehrenvolle Aufgabe übertragen hast, dich zu interviewen. Und ich kann mir vorstellen, dass du aufgeregt bist, weil ich große Freude daran habe, als gelernte Journalistin da ein bisschen rumzustochern und dich ein bisschen Dinge zu fragen, die du vielleicht niemals erzählen wolltest.
Ja, und genau deswegen bin ich aufgeregt.
Hast einen Grund dazu. Lieber Peter, wann hast du eigentlich angefangen, diesen wunderbaren Podcast, oder wann kam die Idee? Seit 2020 gibt es ihn. In 148 Länder. Wahnsinn. Und über 150.000 Menschen haben den Podcast gehört. Aber was mich interessiert ist, was war diese erste Idee, der erste Funke, der dich dazu gebracht hat, diesen Podcast zu entwickeln?
Ja, das ist ja schon mal eine gute Einstiegsfrage. Ja, was war der Grund? Vielleicht muss ich zurückspringen in genau die Zeit, als es den Podcast noch nicht gab, als die Webseite entstanden ist und ich jede E-Mail von Pilgern, die Fragen hatten, persönlich beantwortet hatte. Und das wurde immer mehr. Am Schluss hatte ich über 1000 E-Mails in einem Jahr und dann war mir klar, ich kann nicht jede E-Mail beantworten, da brauche ich eine andere Vorgehensweise. Und da ich gerne erzähle, dann hatte ich zufällig jemanden getroffen, das war damals Gordon Schönwälder. Grüße gehen raus an Gordon und ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung in den ersten Jahren. Der Podcast-Crack in Deutschland, ja. Nummer 1, den hatte ich angerufen, von dem wollte ich lernen, wie man Podcast macht, weil die Idee war, diese E-Mail-Fragen einfach im Podcast zu beantworten, ja, in der Hoffnung, dass es dann weniger E-Mails werden und dass eben mehr Menschen auch die Antworten hören. Dann, wenn ich ein E-Mail schreibe, dann hört und liest eine Person die Antwort und das hilft ihr dann weiter. Und das war die Ursprungsidee und der Ursprung, die Geburt sozusagen des Podcasts.
Ist es aufgegangen? War das so, dass dir weniger Menschen geschrieben haben? Ich glaub's nicht.
Am Anfang hat es eine Weile gedauert, bis ich den E-Mail-Antworten dann hinzugefügt habe, höre auch gerne den Podcast. Und dann hat es eine Weile sehr gut funktioniert, aber inzwischen sind die E-Mail-Anfragen dann auch wieder deutlich gestiegen. Und dann kam auch, vielleicht genau in dieser Kette, dann kam auch die Idee, wie wäre das, wenn die Pilger untereinander sich die Antworten schenken können? Das heißt, dass nicht nur ich im Podcast oder ich per E-Mail Pilgern weiterhelfe, sondern dass Pilger untereinander sich weiterhelfen. Das war dann auch die Idee, die dann ein paar Jahre später kam, eine Community zu gründen, die ich auf der Plattform School betreibe.
Ja, ja, ganz genau. Und die sich da auch untereinander austauschen können, sich gegenseitig helfen. Und so ist diese Community weitergewachsen, ne? Auch ein riesiger Schritt für dich. Ich gehe nochmal ganz zurück. Wir beide haben uns kennengelernt irgendwas, bevor der Podcast entstanden ist, also vor 2020. Ich kenne dich also seit der, ich kenne die erste Folge, die ersten Gedanken, die ersten Ideen. Und du bist ein furchtbar kreativer Mensch. Nee, nicht furchtbar, sondern eigentlich grandios kreativ. Aber gab es trotzdem mal einen Moment, wo du gedacht hast, verdammt nochmal, mir fällt doch nichts für die nächste Episode ein? Oder gab es diese Momente nicht? Bist du so diszipliniert, dass du vorbereitest?
Ja. Also diese Momente gab es bei mir natürlich auch. Ich glaube, das kennen viele, wenn man einem Thema in einem Hobby oder einer Passion so stark verbunden ist. Dann kommt auch beim Podcast bei 260 Folgen der Punkt, wo man sich fragt, gibt es eigentlich noch neue Themen? Und Gordon hatte mir damals einen Trick empfohlen, was viele Podcaster machen. Das nennt sich dann Zwischenepisoden. Das heißt, dass man die Hauptfolgen 14-tägig bringt und dazwischen eben kurze Episoden einbaut, die nur ein kleines Thema beinhalten. Und das habe ich gemacht. Das war eine ganz tolle Idee. Und zwar habe ich dann die Fragen einer Woche zusammengefasst in kurze E-Mail, in kurze Podcast-Folgen.
Ja.
Das waren dann Pilgerfragen Peter. Wer also in der Anfangszeit, wer ein bisschen zurückblättert, der kann auch diese Fragen dann dort nochmal sehen. Das war eine ganz gute Zeit. Dann habe ich auch über die Winterwochen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, mal Pause eingelegt. Also nicht so, dass tatsächlich jede Woche. Im Moment ist es wieder so, dass es wöchentlich ist, weil es mir einfach unglaublich Spaß macht. Und die Begegnungen, die ein Pilger auf dem Jakobsweg erleben kann, die erlebe ich im Podcast, wenn ich Interviewgäste da habe und mit ihnen über ihren Jakobsweg und über ihr Leben mich austausche. So wie jetzt hier, freue ich mich.
Genau, nur das.
Dir natürlich auch ganz, ganz lieben Dank, dass du heute das Interview mit mir durchführst. Das heißt, ich bin auf der anderen Seite des Mikrofons für die Hörer. Das fühlt sich total spannend an. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt komme ich so ein bisschen dahin. Wie fühlt sich dann ein Interviewgast, wenn er Dinge gefragt wird, von denen er gar nicht weiß, dass es die Frage überhaupt gibt?
Und von denen er weiß, dass er sie definitiv nicht erzählen wollte.
Das auch noch, ja.
Genau. Schön, auch mal die andere Seite zu erleben. Peter, lass uns nochmal zurückgehen. Ich kenne dich eben schon als Jakobsweg-Experte seit vielen, vielen Jahren. Du warst in unzähligen Online-Kongressen Gast, unter anderem auch in meinem. Du hast Bücher geschrieben, du hast Kalender rausgebracht, du machst ja unglaublich viel, du bist für mich eigentlich der Jakobsweg-Experte schlechthin, ja, so. Und aber du hast ja selber mal angefangen auf dem Weg. Es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, warum du das erste Mal, ich glaube 1993, aufgebrochen bist auf deinen allerersten Camino. Was war der Impuls?
Ja, das war tatsächlich 1993. Der Impuls war, dass ich zur damaligen Zeit neben meinem Job sehr viel in Spanien unterwegs war, sehr viel gereist bin und viel fotografiert habe. Zur damaligen Zeit gab es ja nichts Digitales. Also ich habe Dia aufgenommen und dann Vorträge gehalten, hauptsächlich über Andalusien, den Süden Spaniens, die Semana Santa, das Reich und das Geheimnis der Templer in Spanien, sodass mich dann irgendwann auch der Norden des Landes gereizt hat. Und ich bin damals hingegangen. Es gab, wie gesagt, kein Internet. Man musste alles, was für Vorbereitung war, aus Büchern, aus Bibliotheken, sich zusammensuchen. Ich habe eine große Landkarte Spaniens genommen, mit Stecknadeln eingezeichnet, wo ich überall fotografieren möchte. Und irgendwann bei dieser Recherche habe ich festgestellt, das liegt alles entlang eines alten Pilgerweges. Man muss sich vorstellen, 1993, da war der Jakobsweg noch ganz, ganz in den Anfängen, in den Kinderschuhen. Der Weg war kaum ausgezeichnet oder ganz anders wie heute, ganz andere Infrastruktur. Also der Grund, diesen Jakobsweg zu gehen, ich wäre normalerweise mit dem Auto gefahren, weil ich viele, viele Städte, viele Baudenkmäler und viele Natur-Hotspots anschauen wollte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das habe ich jetzt im Süden gemacht mit dem Auto, ist zu langweilig, ich laufe das jetzt mal. Und so kam ich auf den Jakobsweg. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht viel über den Camino. Es gab damals ja auch zu der Zeit vielleicht 3-4 Bücher, die man im Buchhandel sehen konnte zu dem Thema Norden Spaniens. Und das war der eigentliche Grund, was sich daraus entwickelt hat. Das kam eigentlich erst danach, also nach dem Camino oder während dem Camino, ohne dass ich es wusste.
Was war das Gold Nugget, also die größte Erkenntnis oder den Schatz, den du vom ersten Camino mitgebracht hast?
Vielleicht, also was ich war damals 29 Jahre alt und mit 29 sprüht der Mensch vor Energie und Tatendrang. Und es war gerade in den Anfangstagen für mich so eine Grenzerfahrung, körperliche Grenzerfahrung. Ich bin mit 18 Kilo Gepäck losgelaufen. Heute unvorstellbar, das macht heute niemand mehr, obwohl doch, es gibt auch welche, die heute noch weglaufen. Das eine war, an die eigene Grenzen zu kommen und diese Grenzen zu überwinden.
Ja.
Das heißt, Dinge zu erleben, von denen man gedacht hat, das ist unmöglich. Und trotzdem war es möglich. Und nach dem Camino so etwas wie eine große Portion Gelassenheit auf das, was das Leben an Überraschungen bereithält. Das ist, glaube ich, der größte Schatz. Und die Begegnungen mit den Menschen, die mir bis heute in Erinnerung geblieben sind.
Das klingt sehr, sehr schön. Lieber Peter, ich möchte dich vom Camino mal runterlocken. Im Hintergrund sieht man deine Spanienkarte,
aha, ja.
Deine Bücher. Und ich möchte gerne wissen, wo entsteht eigentlich der Podcast? Das heißt, wo lebt Peter Kirchmann, wenn er nicht gerade auf dem Camino ist?
Im Süden von Heidelberg.
Mhm. Ja.
Eine kleine Stadt, Walldorf. Heißt es. Und wenn ich sage, wo komme ich her, dann fällt auch unweigerlich der Bodensee. In Überlingen bin ich aufgewachsen. Mhm. Viele Jahre am wunderschönen Bodensee. Und das würde ich sogar als Heimat bezeichnen. Da fühle ich mich unglaublich wohl, wenn man in der Landschaft dann zum ersten Mal den Bodensee sieht, wenn man hinfährt und diese Ruhe und diese majestätische Weite des Sees, das ist etwas, das mich fasziniert. Also Heimat oder wo wohne ich, ist vielleicht ganz universell ausgedrückt in den Herzen der Menschen, die mich lieben.
Wo bin ich zu Hause? Genau, ja. Du lebst mit deiner wunderbaren Frau Simone, ein bisschen südlich von Heidelberg, die eine unglaubliche Geduld haben muss. Peters Ideen. Du bist, das ist auch noch, denke ich mal, ein besonderer Fakt, mit 60 hast du dein Leben nochmal umgekrempelt. Magst du mal berichten?
Da möchte ich natürlich eines vorausschicken. Was ich vorausschicken möchte, ist die Phase meiner Krankheit. Die OPs und die Ungewissheit, was das Leben mit einem Menschen machen kann. Und ich war über 15 Monate quasi ausgenockt, wenn man das so aussprechen kann oder so in Worte fassen kann. Und in dieser Phase habe ich unglaublich viel Dankbarkeit erfahren dürfen. Also Dankbarkeit natürlich in allererster Linie gegenüber Simone, meiner Familie, unsere Kinder, die diese Phase mitgetragen haben. Dankbar für das Ärzteteam, das unglaublich faszinierende Arbeit geleistet hat und auch alles sehr gut verlaufen ist. Dankbar auch für enge Freunde, die mich in der Zeit begleitet und unterstützt haben. Und auch in der Community, Tom, der sie in der Zeit weitergeführt hat. Und wenn man vor dieser Pforte steht, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, dann kommen andere Gedanken über das Leben. Das heißt, es kommen dann die Gedanken, schaffe ich das? Und ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich gedacht habe, das wäre ganz schön schade, wenn es jetzt zu Ende wäre. Da ist noch so viel Kreativität und ich habe noch so viele Ideen, die ich unbedingt leben möchte. Und das war letztendlich auch der Motor, der konsequente Motor, um dann zu sagen, ich fange nochmal neu an. Oder vielleicht ist es auch so ein Zusammenspiel, auf der einen Seite beruflich irgendwann zu merken und zu spüren, das ist es nicht mehr. Und dann kommt auch irgendwann der Moment, wo nach dem Zweifeln, es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, jetzt bin ich 60, jetzt höre ich auf oder jetzt fange ich was Neues an. Da sind ja viele Gedanken und viele Zweifel und viele Sorgen und viele Ängste auch automatisch mit dabei. Zumindest bei mir war das so. Und es ist ja eine Entscheidung, die man nicht leichtfertig trifft, wenn alles in Ordnung ist. Also ja. Dann ich erlebe das an mir ja auch, dass ich sage, nee, komm, diese 3-4 Jahre, die mache ich jetzt noch weiter. Also so diese ganzen Beschwichtigungsversuche, diese Selbstgespräche, die man innerlich führt. Aber irgendwann kam dann der Moment, wo klar war, nein, es ist diese Stufe meines Lebens darf ich loslassen. Und die Kombination eben, dass mir auch irgendwo klar war, in dieser Form geht's nicht weiter. Das spürt man irgendwo tief in sich, dass ein Lebensabschnitt vorbei ist, ohne zu wissen, was danach kommt. Und auch dieses.
Dich unterbrechen? Magst du ganz kurz erzählen, was du gemacht hast vorher? Beruflich.
Ich habe beruflich in einem großen, das ist schon so lange her.
Erinnerst dich kaum noch dran.
Jetzt versuche ich hier diplomatische Antwort zu geben. Ich brauche nicht diplomatisch sein. Ich habe über 35 Jahre als Geschäftsführer eines großen, bedeutenden Elektrofachmarktes in Heidelberg gearbeitet mit über 100 Mitarbeitern, hatte zwei Märkte in den letzten Jahren, die ich als über viele Jahre hinweg als geschäftsführender Gesellschafter tätig war, viel mit Menschen zu tun hatte. Und eines meiner, ich würde mal sagen, wenn ich zurückblicke, was ist das, was geblieben ist, dann frage ich mich manchmal, es war so eine unglaublich faszinierende Zeit. Wenn ich nachfrage, so wie du jetzt, ganz konkret, was ist denn das, was daran so faszinierend ist, Fernseher und Kühlschränke zu verkaufen und Computer und Handys, dann war es in den Anfangsjahren, gerade in den jungen Jahren, tatsächlich die Technik, die mich immer fasziniert hat. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie am Bodensee, Fernsehkirch. Meine Eltern hatten ein Radio-Fernsehgeschäft. Da ist das quasi so, da habe ich das aufgesaugt und das hat mir unglaublich Spaß gemacht.
Ja.
Und in den letzten Jahren, also ich bin dann über den Schwarzwald nach Weiterstadt gekommen und von Weiterstadt nach Heidelberg, um auch diese Runde abzuschließen, war beruflich in Madrid und in Barcelona, als die Märkte in Spanien geöffnet hatten. Und dann kam irgendwo auf diesem Weg der Wandel hin zu den Menschen. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Das heißt, es war für mich einfach unglaublich faszinierend, wenn junge Menschen ihre Ausbildung beginnen, wie sie sich entwickeln und wie sie aufnehmen und aufsaugen, was sie lernen dürfen. Und diese Weiterentwicklung habe ich über Jahrzehnte begleitet. Das heißt, ich habe viel Personalentwicklung, hat man das damals genannt, praktiziert. Ich habe viele Schulungen und Seminare für Mitarbeiter gegeben, für Führungskräfte. Ich war später deutschlandweit unterwegs im Unternehmen, die Firmenphilosophie mitzugestalten, die Personalentwicklung mitzugestalten im Konzern. Und so schließt sich vielleicht dann auch dieser runde Kreis, dass es dann aus der eigentlich in den jungen Jahren aus der Technikbegeisterung dann die Begeisterung für die Menschen geworden ist, die mit mir zusammengearbeitet haben.
Ja, und ich erinnere mich, wir sprechen ja, das dürfen die Zuhörer vielleicht wissen, seit dieser Zeit eben im Grunde einmal in der Woche über unser Business und tauschen uns aus und unterstützen uns gegenseitig. Und aus dieser Zeit kenne ich dich einfach noch mit zwei Passionen. Das eine waren immer die Menschen und die Gespräche und die Förderung junger Leute und überhaupt die Förderung für deiner Mitarbeiter. Das war die eine Passion. Und die andere Passion, um die ich dich wahnsinnig beneide, ist dein Faible für Zahlen, Statistiken, der Background, das alles, für Keywords und SEO und einfach das Ganze dahinter, hinter so einem Podcast. Denn ihr Zuhörer dürft natürlich wissen, dass ein Podcast nicht nur aus netten Interviews und Gesprächen besteht, sondern auch immer ein Stück Strategie ist. Wie platziere ich ihn? Wie werte ich das aus? Statistiken, Zahlen. Ich gucke, wie kann ich was verbessern? Wie kann ich die Themen noch interessanter machen, damit ich wirklich alle erreiche? Und das hast du schon immer wahnsinnig gerne gemacht. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, ich weiß das.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das war ja auch die Zeit der unglaublichen, nicht das war die Zeit, sondern es ist ja nach wie vor eine unglaubliche Kreativität, die ich natürlich auch ausleben möchte, sowohl im Beruflichen, ja, du sprichst an, Kennzahlen, bei uns hieß das KPIs, also sozusagen die Schlüsselkennzahlen, die müssen stimmen. Da gibt es zwei Betrachtungsweisen. Das eine ist eben, genauso wie du beschreibst, ich schaue mir jede Kennzahl an und versuche, jede Zahl zu verbessern. Das war in den Anfangsjahren bei mir der Hauptmotor. Und irgendwann habe ich festgestellt, nee, da ist ein Denkfehler in diesem System. Ich brauche keine KPIs, zumindest nicht im Dienstleistungsgewerbe, wenn ich mit Menschen arbeite oder wenn Menschen interagieren und quasi für den Erfolg verantwortlich sind. Ich muss nur schauen, dass die Menschen, die um mich rum sind, dass es denen gut geht. Das heißt, wenn es meinen Führungskräften gut geht, geht es meinen Mitarbeitern gut. Ja. Und wenn es denen gut geht, geht es den Kunden gut und die freuen sich und kommen wieder. Und als ich das verstanden hatte, gedanklich, also kreativ oder in der Theorie verstanden hatte, habe ich noch nicht wirklich gewusst, ob es funktioniert. Und wollte das natürlich nicht nur ausprobieren, sondern wollte das für mich umstellen. Das ist eine Umstellung, die kriegt man außen nicht mit. Und das ist ja etwas, das in einem selber passiert. Und heute rückblickend kann ich sagen, dass das hervorragend funktioniert hat. Dass eben nicht irgendwelche Maschinen oder irgendwelche Programme letztendlich für den Erfolg stehen, sondern gerade im Einzelhandel, wo es darauf ankommt, dass man gute Mitarbeiter hat, dass man Mitarbeiter hat, die gerne auf Menschen zugehen und jedem Menschen etwas mit auf den Weg geben, eine Überraschung des Tages mit auf den Weg geben, dass sie sich an diesen Tag zurückerinnern. Ich habe dann samstags, am ersten Samstag des Monats, immer eine sogenannte Monatstreppenrede gehalten, obwohl wir gar keine Treppe hatten. Das hat sich so eingebürgert. Und ich habe eigentlich immer geendet mit diesem Wunsch oder mit diesem Gedanken, Lasst euch heute was einfallen, dass ihr bei jedem Menschen, den ihr heute begegnet, in positiver Erinnerung bleiben werdet. Und dieser Gedanke trägt mich eigentlich auch bis heute. Das heißt, dass ich den Menschen, denen ich heute begegne, etwas mitgebe, egal was es ist, damit sie heute einen schönen Tag haben können.
Absolut, absolut. Ich denke, das gelingt dir immer mit allem, was du tust. Und zum Abschluss habe ich noch zwei Sachen, die mich brennend interessieren. Das eine ist, jeder, mich inklusive, jeder von uns hat entwickelt auch im Laufe der Jahre so wunderbare Macken, die ich über alles liebe. Ja, also diese Macken, die niemand von uns weiß und die wir nach außen vielleicht gar nicht so gerne haben, aber die für unsere nächste Umgebung völlig natürlich sind. Und ich würde gerne wissen, was ist deine Macke? Dein Tick.
Mein Tick? Ja, da müsste ich jetzt meine Frau fragen.
Wollte ich gerade sagen, wir fragen uns die Krone.
Eine Macke kenne ich natürlich schon. Dass wenn mich was begeistert, dass ich nicht mehr aufhören kann. Das ist ein echt.
Das ist echt. Das haben wir, glaube ich, jetzt gerade alle gemerkt.
Das ist so eine Macke, dass ich nicht mehr aufhören kann, beziehungsweise mich etwas so fasziniert, dass ich dann auch teilweise die ganze Nacht durch an etwas dranbleiben kann. Oder wenn ich von dem Jakobsweg erzähle, das war gerade in den Anfangsjahren, als ich das erste Mal den Jakobsweg gelaufen bin, wenn ich da zurückhüpfe. Ich bin zurückgekommen, war voller Jakobsweg. Diejenigen, die als Pilgerin oder Pilger unterwegs sind, die kennen das wahrscheinlich auch. Bin zurückgekommen, habe jedem die ganze Geschichte erzählt vom Jakobsweg. Es ging Nächte und Tage und irgendwann haben die Leute verzweifelt nicht mehr zugehört und mir ist es gar nicht aufgefallen. Also das wäre dann so eine Macke, wo ich sage, die ist auch bis heute
wunderbar. Danke für deine Offenheit. Und das Zweite, was mich als Autorin natürlich auch wahnsinnig interessiert, du hast vorhin so in einer der ersten Fragen erzählt von deinem ersten Camino und von den Templern in Andalusien. Und da macht es bei mir sofort Klick und ich dachte, oh, ich muss Peter unbedingt fragen, was macht denn sein Mittelalterroman?
Ja, davon weiß eigentlich jetzt noch niemand. Jetzt wissen es zumindest mal die Hörer. Der gehört
auch schneiden.
Ja, der gehört auch in diesen Kreis der Kreativität, der Ideen. Und bei vielen der Ideen ist es so, ich muss dann schon oder ich möchte dann schon zufrieden sein. Ich möchte eintauchen und für dieses Eintauchen brauche ich Ruhe, brauche ich einen Rückzugsort. Am liebsten irgendwo auf einer mittelalterlichen Burg oder sowas.
Ja.
Um daran weiterzuschreiben. Aber die Idee ist ja schon auf dem Papier und wird dann in den ruhigen oder in den Monaten, wo es nicht so lange hell ist, wieder weiter bearbeitet werden. Also ich habe tatsächlich Projekte, die über mehrere Jahre sich hinziehen.
Wir sind gespannt, lieber Peter, wir sind gespannt. Wir beide haben demnächst Pause, weil du wieder auf den Camino gehst. Erzähl mal kurz, wohin es geht.
Ja, es wird wieder der Camino Primitivo sein. Also für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist ein Weg, der nördlich vom Camino Frances läuft. Man kann so sagen, so in der Zange zwischen dem Camino Frances und dem Camino del Norte beginnt in der alten Königsstadt Oviedo und führt durch kleine Dörfer, kleine Städtchen, mitten durch die Natur Asturiens. Die Spanier nennen das auch Hochgebirge. Das ist jetzt nicht mit den Alpen vergleichbar. Man kommt dann schon auf über 1000 Meter in der Höhe. Faszinierende Landschaft, freilaufende Pferde, freilaufende Kühe und manchmal auch ein großer Stier, der einem im Weg steht.
Oh.
Und was mich an dem Weg fasziniert, ist diese unberührte Natur, diese kraftvolle Natur. Und da sind wenig Pilger unterwegs. Also auf dem Weg gibt es auch nicht die gleiche Infrastruktur wie auf den Hauptwegen. Und irgendwie fasziniert mich der Weg, weil er der ursprünglichste Jakobsweg war. Also der erste Weg, nachdem in Santiago das Grabmal des Jakobus entdeckt wurde, sozusagen, in einer politisch und religiös wirren spanischen Zeit, 832, glaube ich, wenn ich die Zahl noch richtig in Erinnerung habe, ist der damalige König von Asturien, also von Oviedo aus, zu Fuß zum Grabmal gepilgert. Und das war dann sozusagen der erste offizielle Jakobsweg-Pilger, den es jemals gab. Und das spürt man auch entlang des Weges.
Spannend. Sehr, sehr spannend. Lieber Peter, wir haben über den ersten Camino gesprochen, deinen ersten Camino 1993. Und seitdem bist du ihn einige Male gegangen. Die Frage kam aus einer Community und ich finde es eigentlich super spannend. Warum geht man eigentlich den Camino mehrfach?
Spannend, ja, genau. Gute Frage. Weil es Spaß macht und man gar nicht anders kann. Ja, warum geht man ihn mehrfach? Also bei mir, es sind ja jetzt über 30 Jahre, die ich Caminos gehe, 33 Jahre. Der zweite Camino war mit spanischen Freunden, die ich 1993 auf dem Camino kennengelernt habe, also auf dem Camino Frances. Die wollte ich unbedingt nochmal treffen und wir wollten eine schöne Zeit auf dem Camino verbringen. Der dritte ebenfalls mit diesen Menschen. Und man muss sich ja auch vorstellen, man hat damals nicht kein Handy gehabt, ich wiederhole das, kein Handy, kein Internet, ja. Auch unterwegs gab es kein Handy. Ich hatte meine Fotoausrüstung dabei mit damals 4,5 Kilogramm Gepäck und habe viel fotografiert unterwegs. Das war sozusagen, wenn man so möchte, meine Passion. Aber ich habe natürlich nicht so viel fotografiert wie jetzt heute mit dem Handy raus aus der Hosentasche, Klick und gleich mehrere Klicks und dann wieder einstecken, sondern an Hotspots oder an Orten und in Situationen, die mich besonders berührt haben. Das sehe ich auch heute noch an den Fotos. Also die Begegnung hat dazu geführt, dass Freundschaften entstanden sind und diese Freundschaften dazu geführt haben, dass ich wieder auf den Camino gegangen bin. Okay. Und danach kamen die Caminos mit der Familie. Also wir sind schon mit unseren kleinen Kindern hier in Deutschland immer wieder Jakobswege gelaufen. Am Bodensee oder in der Pfalz, dem Pfälzer Jakobsweg, sind wir gelaufen. Da waren die Kinder 5 und 7, glaube ich, wenn ich das jetzt nochmal nachschaue. Und später auch als Teenager. In Spanien. Jeder Camino ist für mich einzigartig geworden. Ich erlebe nie das Gleiche. Ich erlebe jeden Camino und ich erlebe auch mich bei jedem Camino anders. Also ich gehe nicht mit der gleichen Intention und ich habe auch irgendwann aufgehört zu vergleichen, denn ja, das macht man natürlich, gerade beim zweiten oder auch beim dritten Camino wird es nochmal so wie damals und ja. Vielleicht kleine Anekdote aus unserem Sommercamino, da ist mir das auch wieder passiert, also selbst nach 30 Jahren habe ich ab und zu mal so Situationen, wo ich vergleiche. Kommt inzwischen selten vor, aber war da. Das kleine Templerkirchlein Eunate, kurz vor Puente la Reina, wenn man von Pamplona aus den Weg einen kleinen Umweg dann macht, bin ich damals einen ganzen Tag geblieben. Das gehört für mich zu einer der magischsten Orte entlang aller Caminos überhaupt. Es ist uralt, steht mitten in den Sonnenblumenfeldern, inzwischen früher Weizenfelder. Und für mich hat diese Kirche pure Magie in sich. Es gibt da so eine Stelle innerhalb der Kapelle, wenn man dort steht. Ich spüre einfach eine unglaubliche Energie. Die damaligen Baumeister waren da ja Meister von Energien, würde ich sagen. Das ist etwas, das man spürt und vielleicht auch etwas, an das man glauben kann oder auch nicht. Und man läuft dann eher außerhalb der Kirche um einen Kreuzgang, der eigentlich kein Kreuzgang ist, weil er kein Dach hat. Man weiß auch nicht, ob er früher ein Dach hatte. Und dann laufe ich barfuß um die Kirche, dreimal barfuß um die Kirche und betrete dann ehrfurchtsvoll diese kleine Kapelle und habe mich in der Zeit verloren. Und bin erst am Abend dann wieder rausgegangen. Also damals gab es auch keine Autobusse, die angehalten haben so. Das gibt es heute, die aber dann nur kurz bleiben und dann wieder verschwinden. Also ich kann jedem empfehlen, wer dorthin geht, schaut, dass ihr am frühen Morgen dort seid. Das ist eine unglaubliche Stille und Ruhe und die Vögel zwitschern. Ab und zu läutet das Glöckchen. Und das wollte ich wieder erleben. Jetzt, als ich mit Simone unterwegs war, bin dann ganz eilig barfuß um das Kirchlein gelaufen, bin rein und es ist nichts passiert. Das hat mich geärgert und dann musste ich über mich selber schmunzeln. Ja, wenn man vergleicht, das funktioniert nicht. Man erlebt auch, man kann das nicht erzwingen. Das ist wie vielleicht das erste Verliebtsein. Ich kann es nicht erzwingen, ein zweites Mal zu erleben, weil es ja auch jedes Mal in einer anderen Lebensphase von mir persönlich ist. Jetzt habe ich die Frage, wie vorhin schon angedroht, wenn ich anfange auszuschweifen, dann muss man mich wieder einfangen. Also das ist um die Frage zu beantworten.
Genau.
Das ist der Grund, warum Menschen gehen und weil sie instinktiv etwas erleben, das sie zu Hause nicht erleben. Das ist ein einfacher Tagesrhythmus. Morgens aufstehen, den ganzen Tag gehen, essen, schlafen und am nächsten Tag fängt es wieder von neuem an. Und an für sich ist ja die Frage auch immer wieder verknüpft oder zumindest die Frage, die dann auch häufig kommt, was hat sich nach deinem ersten Camino für dich verändert und was nach dem zweiten oder dem dritten und wie ging es dann überhaupt weiter? Die Veränderung vom ersten Camino, die habe ich irgendwie gar nicht auf dem Camino erfahren. Also natürlich habe ich auf dem Camino gerade beim ersten auch Dinge, an die ich mich immer erinnern werde. Da fällt mir mein Gedankenfluss, mein Gedankensturm ein. Das ist also auch ein gutes Beispiel. Ich bin quasi losgelaufen und hatte 1000 Gedanken noch mit dabei. Familie, Arbeit, Freunde. Und diese Gedanken, die sind ja nicht einfach weg, wenn man läuft, sondern sie wiederholen sich ständig und immer wieder. Und ich hatte dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, muss wohl mein Hirn gesagt haben, das ist langweilig, das habe ich jetzt schon 100-mal gedacht und hat gar nicht mehr reagiert. Und ich habe das selber gar nicht richtig mitbekommen, denn irgendwann war der Punkt da ist mir aufgefallen, ups, ich habe ja die letzte Stunde überhaupt nichts gedacht. Und das war dann für mich schon so ein Punkt, der ist teilweise bis heute geblieben. Also wenn ich in der Ruhe bin, wenn ich vor allen Dingen in der Natur bin, dann kann ich gedanklich mich komplett loslösen und bin einfach da. Das heißt, ich kann beobachten und sehen, wie die Schnecke den Baumstamm hochkriecht, der 10 Meter entfernt ist. Also ich nehme ganz andere Dinge wahr. Und das ist bis heute geblieben. Und vielleicht jetzt mache ich noch einen, der von unserem Sommercamino letztes Jahr, Camino Frances, ist auch etwas hängen geblieben, obwohl das 30 Jahre dann oder über 30 Jahre dazwischen liegt. Nämlich diese Erfahrung, im Hier und Jetzt angekommen zu sein. Was meine ich damit genau? Die Kathedrale von Burgos ist so faszinierend renoviert worden. Also sie sieht aus wie neu. im Grunde genommen wahrscheinlich so, wie es im Mittelalter ausgesehen hat. Also einfach für mich völlig faszinierend. Und da könnte ich jetzt tagelang darüber sprechen und erzählen und schwärmen, was für eine tolle Kathedrale das ist. Mhm. Und das ist so, dass man auf dem Camino dann am nächsten Tag wieder aufsteht, weiterläuft, ja, und der nächste Tag wieder ein neues Wunder präsentiert.
Ja.
Also wir sind ganz früh losgelaufen, es war noch dunkel, ganz früh am Morgen, war schon warm, wir sind also im Sommer in dieser Hitzeperiode dann auch wirklich früh im Dunkeln losgelaufen. Und dann ist dann der Sonnenaufgang das nächste Wunder, das die Natur bereitstellt. Und so vergesse ich die Kathedrale und am nächsten Tag vergesse ich dann diesen Sonnenaufgang, nicht Untergang, den Sonnenaufgang. Und so hat eben jeder Tag für sich eigene Wunder parat. Und das habe ich auf diesem Camino vor einem Jahr eben ganz, ganz intensiv für mich erfahren dürfen. Und das ist bis heute geblieben, dass ich jeden Tag als eigene Einheit erleben darf. Mhm. Vielleicht auch durch den Wechsel jetzt in dieser Lebensphase. Aber das ist auch etwas, das ich neu gelernt habe. Vielleicht in unterschiedlichen Varianten in den vorhergehenden Caminos. Aber wäre ich diesen Jakobsweg nicht gelaufen, oder hätte ich gesagt, ich laufe nur einmal, weil ich Angst habe, dass die Erinnerung oder dass das Schöne dann nicht mehr kommt. Wenn ich das gemacht hätte, kein zweites Mal oder jetzt kein wiederkehrendes Mal gelaufen wäre, hätte ich das für mich nicht erleben können. Und das ist für mich die eigentliche Magie, die der Camino über all die Jahre hinweg behalten hat. Der Weg ist im Prinzip gleich geblieben. Er hat sich verändert in der Infrastruktur und in viele Orte sind wunderbar renoviert. Das ist das Schöne dran. Und das Ganze, trotz dass es eben auch deutlich mehr Pilger gibt, wie es früher der Fall war, ein Teil des Caminos ist genau gleich geblieben. Und wenn man diese Menschenpulke vor Santiago, die letzten 100 Kilometer, wenn man denen ausweichen möchte oder das nicht erleben möchte oder ein Camino erleben möchte, wie es vor 30 Jahren war, dann läuft man antizyklisch. Also man läuft dann entweder zu anderen Uhrzeiten los, der größte Pulk läuft irgendwo zwischen 7 und 8 Uhr los, dann laufe ich eben entweder um 4 Uhr oder um 5 Uhr morgens schon los oder eben erst um 9 Uhr oder 10 Uhr. Hab den Camino selbst auf den letzten 100 Kilometern, ich habe das letztes Jahr auch erzählt, war total erstaunt, dann hat man den Camino für sich. Und selbst heute bei der großen Pilgerzahl und den Pilgerstatistiken ist das heute auch noch möglich. Oder man läuft eben einen Camino, der nicht so bekannt ist, oder den Camino Aragonés, Camino Baslan, also es gibt ja noch einige Caminos, oder eben den Camino Primitivo.
Ja. Ja, vielen Dank dafür. In deinem Leben spielt der Weg, der Camino, eine ganz besondere Rolle. Du warst alleine, du warst mit deiner Frau auf dem Weg und ich glaube sogar auch mit den Kindern. Was mich interessieren würde, ist auch eine Frage, die aus deiner Community kam. Was hat der Camino im Laufe der Jahre mit eurer Familie gemacht?
Okay. Das müsste man jetzt meine Familie fragen. Was hat der Camino mit der Familie gemacht? Ich glaube mal, der erste Punkt ist, dass er Teil der Familie geworden ist. Ich habe es ja vorhin erzählt, dass wir mit unseren Kindern schon früh den Camino gelaufen sind, also auch viel hier zu Hause in Deutschland und auch in der Schweiz. Und dann den Camino als Teenager, das werde ich nie vergessen. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit, eine ganz intensive Zeit, die wir auch als Familie erleben durften. Ich bin ja den Jakobsweg in den Anfangsjahren immer alleine gelaufen, dann mit Freunden. Und ich bin den Camino auch mit einer Gruppe gelaufen. Und der Camino mit Simone ist auch nochmal etwas anderes, aber mit Familie was ganz, ganz Besonderes. Vor allen Dingen dann, wenn die Kinder natürlich noch klein sind. Heute sind sie erwachsen und Unsere Tochter Alina läuft den Jakobsweg, ist den Jakobsweg mit ihrem Freund jetzt schon zweimal gelaufen. Also es ist irgendwo, bleibt ein Teil dann auch in der Familie oder ist in der Familie geprägt. Ist es manchmal zu viel? Ja, ich denke schon so mit, je nach, also wie mit allen Themen auch. Also wir haben das Glück, dass der Camino auch immer inzwischen für uns mit unserem eigenen Lebensweg in Verbindung gebracht wird. Das heißt, wir haben einfach unglaublich viele Parallelen, was man auf dem Camino erlebt, erlebt man ja im Alltag oder im wenn man Lebensweg sagt, ja auch im eigenen Leben. Und darüber sich auszutauschen und diese Brücke schlagen zu können, das ist schon was Faszinierendes, eigentlich für alle. Und wie geht man den Berg hoch, Schritt für Schritt? Wie ruhe ich aus, indem ich Pause mache? Wenn etwas zu schwer wird, lege ich etwas ab. Oder etwas ganz, ganz Konkretes. Ich erinnere mal an die damalige Zeit der Pandemie. Da war es auch für unsere jugendlichen Kinder unglaublich wertvoll, dass es gewohnt waren, draußen zu laufen. Das sind dann eben, haben sich mit ihren Freunden getroffen und sind dann stundenlang durch den Wald spazieren gegangen und haben so eine Möglichkeit gefunden, die Zeit für sich wertvoll zu nutzen. Und so ist es an für sich bis heute geblieben, dass es manchmal, wenn ich zu viel eintauche, dann wird's nervig. Und in der überwiegenden Zeit ist es so, dass es uns auch irgendwie als Familie verbindet und ein Teil bei allen irgendwo ein Teil geworden ist.
Sehr, sehr spannend. Ich denke, deine Fans, deine Community und ich natürlich auch wünschen dir einen wunderschönen, also einen grandiosen Camino, einen buen Camino im besten Sinne des Wortes. Und ich sage an der Stelle danke, dass ich dich löchern durfte heute und du nicht ausweichen konntest. Grandios. Es war super Spaß gemacht. Danke für deine Offenheit, dich auf dieses selbstgewählte Experiment einzulassen, um einfach ja ein bisschen mehr von Peter Kirchmann auch preiszugeben. Man kommt ja selber nicht auf die Ideen, so etwas zu erzählen, wenn nicht so ein unangenehmer Frager gegenüber ist, der Löcher in den Bauch fragt. Also vielen Dank dafür.
Liebe Claudia, auch dir herzlichen Dank. Das war jetzt gerade wunderbar. Du musst viel schmunzeln, in mich hineinlächeln. Und auch vielen Dank für diese unglaublichen inzwischen über 6 Jahre, die wir zusammen als Buddies damals angefangen, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben, dass wir das bis heute fortführen können. Das ist auch ein Geschenk für mich. Und dafür sage ich dir ebenfalls vielen Dank und buen Camino. Wenn du den Jakobsweg besser kennenlernen und dich gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Du findest dort hilfreiche Inhalte für deine Vorbereitung und die Zugänge zu unseren Communities. Schau einfach auf buencaminoclub.de vorbei und trage dich dort direkt ein. Danke, dass du heute dabei warst. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.
Ich verliere, was mich begrenzt und gewinne mein eigenes Licht. Ich gehe weiter Schritt für Schritt, bis mein Herz von Heimat spricht.